Also das ist ein UNESCO-Welterbe. Es ist aber sehr groß, 100 Hektar ungefähr. Es geht ungefähr um 4000 Gebäude der Moderne. Sehr stark auch vom Bauhaus beeinflusst, aber auch von Le Corbusier und Erich Mendelssohn. Und vor allem auch eine Moderne, die sich stark an das Klima auch angepasst hat. Also es ist wirklich im Herzen der Stadt Tel Aviv, also ein Teil des alltäglichen Lebens. Nicht so wie vielleicht in Dessau Ikonen der Moderne, sondern einfach die Stadt an sich.
Dass es diese Architektur dort gibt, das ist mit verschiedenen Dingen verbunden, zum Beispiel mit der Geschichte der Emigration von jüdischen Architektinnen und Architekten aus Deutschland vor dem Nationalsozialismus, aber auch ganz stark mit der Geschichte der Stadt Tel Aviv. Wie entwickelt sich denn diese Siedlung?
Anfang der 1930 kam eine riesen Emigrationswelle, 250.000 Einwohner auf einmal. Sie flüchteten also aus Europa und hauptsächlich wirklich aus Deutschland. Und ich glaube, sie wollten sich eine Art Utopie kreieren, also sie wollten quasi einen Neuanfang. Und diese Moderne symbolisierte für sie etwas Neues, ein Neustart. Diese Sachlichkeit war erstmal sehr pragmatisch zu bauen. Stahl-Beton-Gerüst, sehr schnell, sehr einfach, aber andererseits befreite sie von der Architektur, die sie kannten in Europa einerseits und andererseits auch von der lokalen arabischen Architektur, mit der sie damals auch schon, also mit den Bevölkerung teilweise auch Pogrome und Auseinandersetzungen gab. Also eine Art Blick in die Zukunft, eine Architektur der Hoffnung fast.
Und gibt es diese Kontextualisierung ganz konkret, also auch theoretische Auseinandersetzungen damit, wieso wählt man moderne Formen jetzt in Palästina, wo auch ja ein zionistisches Projekt entstehen soll, wieso quasi der Rückgriff genau auf diese Formen? Das haben Sie ja jetzt schon ein bisschen erklärt, vielleicht nochmal im Detail.
Also eigentlich glaube ich, dass diese Art von Moderne jetzt auch verstanden wird als zionistisches Manifest wirklich. Also wenn man sagt Zionismus, dann versteht man, dass sie sich eingesiedelt haben in Israel überhaupt in der modernen Form der Moderne. Eigentlich hat ein Bauhausarchitekt das ganze Land geplant mit dem ersten Premierminister 1949. So, er hat gesagt, wo die Städte hinkommen, wo Industrie, Wirtschaft, Infrastruktur. Das ist eigentlich das zionistische Werk und es wurde mit der Moderne vervollständigt.
Welche Rolle spielt denn, dass diese Architekten dann Exilerfahrungen hatten? Also auch ihre Ausbildung in Deutschland, aber eben auch der starke Bruch dann mit NS-Deutschland?
So, erstmal muss man sagen, dass in den 30er Jahren konnte man als Architekt, als jüdischer Architekt ja in Deutschland nicht mehr arbeiten. So, teilweise kamen sie auch nach Palästina, nicht weil sie unbedingt nach Palästina emigrierten wollten, sondern sie hatten einfach keine andere Wahl. Und wir sehen dann auch wirklich Architekten, die überhaupt nichts mit ihrem Judentum zu tun hatten eigentlich oder keine zionistischen Ideen. Aber sie mussten dennoch nach Palästina und dann sehen wir verschiedene Hybriden der Moderne, weil sie auch teilweise so wie Erich Mendelssohn oder Oskar Kaufmann oder der Leipziger Architekt Halle schon sehr erfahren waren in Deutschland und dann nach Palästina kamen und eigentlich noch ganz anders gebaut haben. Also sie haben sich das Klima angepasst, sie mussten unbedingt modern bauen, sie mussten schnell bauen, sie mussten billig bauen. Also eigentlich hat es auch sehr stark wirklich mit dem Fakt zu tun, dass es keine andere Wahl gab.
Eine Person haben Sie schon indirekt angesprochen, Ariel Sharon, der auch am Bauhaus gelernt hat, aus Palästina kam, aus einem Kibbutz und bei Hannes Meyer studiert hat, der ja jetzt gerade, wenn auf 100 Jahre Bauhausgründung geblickt wird, stark im Fokus steht, weil er auch eine ganz stark sozialistische Idee des Bauens hatte. Wie hat das denn Ariel Sharon dann geprägt?
Genau, also ich finde sogar interessant, ist es vielleicht zu sagen, dass Ariel Sharon auch ein bisschen Hannes Meyer geprägt hat, weil er schon mit diesen zionistisch, also nicht zionistisch, sondern mit der Idee des Sozialismus im Kibbutz, weil Kibbutz ist ja so eine Art von Gemeinschaftswohnen, in der man quasi ganz kleine Wohneinheiten hat, aber dann alles kommunal macht, ob es jetzt eine große Esssaal ist oder Wäscherei oder Kinderpflege, das ist dann alles gemeinsam gemacht. Und zum Beispiel in Bernau neben Berlin ist ja die ADGB-Schule jetzt als UNESCO-Welterbe deklariert worden und wir wissen, dass Ariel Sharon da auch sehr stark involviert ist. Er war der Baubeaufsichtige, der Bauzeichner und dann auch der ausführende Architekt sozusagen. Und ich glaube, das war eine Symbiose. Also sie haben sich sehr gerne gemocht, beide. Wir kennen auch einen starken Briefaustausch zwischen denen, auch nachdem Hannes Meyer dann schon nach Russland ging und Ariel Sharon dann nach Palästina. Und ich glaube, dass sie, ja, auf jeden Fall hat es Ariel Sharon das Studium und die ganze Ideologie von Hannes Meyer sehr, sehr stark beeinflusst. Er hat in Tel Aviv Arbeitersiedlungen hauptsächlich gemacht, aber dann auch in Afrika die Universität, die aber auch mit einem sehr starken sozialen Gedanken dahinter steckt, sodass wir eigentlich Hannes Meyer sehr, sehr dankbar sind für seine Ansätze in Palästina oder die durch Ariel Sharon dann zu uns kamen.
Jetzt haben wir uns besonders konzentriert auf den Einfluss, den das Bauhaus hatte als Schule. Welche anderen Einflüsse sind denn wichtig für diese Architektur, der wir heute noch in Tel Aviv begegnen?
Also Mendelssohn auf jeden Fall, weil er hat diese Fluidität, also es sind so runde Kurven, die er reingebracht hat. Also wir sehen ganz viele runde Ecken an Gebäuden, aber auch runde Balkonen und so weiter. Das macht die Stadt sehr lebendig fast, ne? Also als ob sie so ein bisschen, ja, wie eine Welle im Meer dann so ein bisschen reflektiert. Und außerdem natürlich Le Corbusier, er war sehr, sehr wichtig, weil es ganz viele Bauten auf Pilotis, also auf Stützen gibt, die übrigens hauptsächlich in der zweiten Phase, also nach 35 gebaut wurden. Die passen sich auch sehr gut an, weil man dann unten einen kleinen Garten machen kann unter den Pilotis, also unter den Stützen und auch die Brise durchführt dadurch. Und die Idee der Streifenfenster von Le Corbusier, die auch eine sehr starke Horizontalität der Stadt geben, das sind, glaube ich, auch sehr starke Einflüsse. Aber ich glaube, dass in Tel Aviv das Interessante ist, dass es einfach eine Vielfalt gibt. Es waren auch konstruktivistische Einflüsse oder der Stil. Es waren viele Architekten, die auf einmal kamen und sie haben auch in viel verschiedenen Schulen studiert. Und ich glaube, das ist sehr schön zu verstehen, dass es nicht nur Bauhaus oder nicht nur Le Corbusier ist, sondern es ist eine Vielfalt der Moderne, eine Sprache der Moderne, die alles beinhaltet, was damals gelehrt wurde in dieser Art von neuen Sachlichkeit oder diesem internationalen Stil, wie es damals im MoMA 32 von Russell Hitchcock und Johnson definiert wurde, als der internationale Stil, also der prägende Stil nach der Gotik eigentlich.
Im internationalen Stil ist die sogenannte Weiße Stadt in Tel Aviv erbaut, 4000 Häuser. Sie haben es schon gesagt, seit einigen Jahren stehen die unter dem Schutz der UNESCO als Weltkulturerbe. Wie sehen denn diese Häuser heute aus? Wie sind ihre Nutzungen?
Also es sind wirklich Wohnhäuser. Die werden auch sehr gerne bewohnt. Sie sind ja auch im Zentrum der Stadt. Leider gibt es viel Vernachlässigung, weil ich glaube, dass es, weil wir vielleicht auch noch so ein ziemlich junges Land sind, das Moderne als Erbe ist noch zu jung fast, ne? Also archäologische Ausgrabungen sind natürlich sehr gut gepflegt und so, aber die Moderne an sich ist eine Ästhetik, die nicht für jedermann ist. Also das muss man erstmal erklären, dass es quasi ein Teil ist von der Erstehung des Landes, damit die Leute es auch pflegen lernen. Langsam fängt aber schon ein Schub an von Denkmalsanierungen, weil durch diese UNESCO-Deklarierung auch ein Denkmalschutzplan von der Stadtverwaltung errichtet wurde. Und das Interessante ist wirklich, dass wir diese Häuser nicht einfrieren. Sie sehen nicht genauso aus wie damals, weil es natürlich auch Anpassungen bedarf an das alltägliche Leben von Tel Aviver heute, sodass wir Klimageräte einbauen, wir ändern den Grundriss, damit die Küche quasi nicht so wie eine kleine Einbauküche hinten steht, sondern mitten im Raum ist. Wir erlauben Aufstockungen, weil wir keine Stadt sind, die zum Beispiel wie Berlin-Brandenburg ringsherum hat oder irgendwie in die Weite wachsen kann, sondern sie muss in die Höhe wachsen. Wir haben einfach keinen Platz und jeder will in Tel Aviv wohnen, sodass wir auch Aufstockungen ermöglichen. Und mit diesen Aufstockungen soll eigentlich die Stadt regeneriert werden, weil wenn man aufstockt, muss man denkmalgerecht sanieren Und man kann sich das dann quasi auch leisten, weil man mit den Wohnungen oben dann das Geld hat, um selber quasi das sich finanzieren zu können. Eigentlich war der Gedanke, dass man damit vielleicht Gentrifizierungen spart. Ob es wirklich die Sache ist, weiß ich nicht. Also es ist natürlich problematisch in jeder Großstadt heute, dass sich, wenn die Häuser dann stark saniert werden, dass sich die Bevölkerung dann auch auswechselt. Ja, aber die Stadt entwickelt sich jetzt enorm, wenn man sieht überall Kräne. Und wir hoffen, dass auch mit diesem White City Center, das wir jetzt zusammen auch mit deutscher Hilfe machen, dass da Bewusstsein von der Bevölkerung für diese Häuser entsteht und dass man dann auch instand setzen lernt und nicht immer radikal sanieren muss.
Ich würde trotzdem noch mal zurückgehen auf dieses Stichwort kein Platz und Verdrängungsphänomene in der Stadt. Wie versuchen Sie denn das auch mitzudenken, wenn Sie quasi sich jetzt um lebendige Baudenkmäler kümmern, die in Nutzung sind, die aber eben gleichzeitig auch in einer Stadtgesellschaft, einer Stadt passieren, die betroffen ist von steigenden Mieten, Verdrängung?
Ja, das ist ein sehr, sehr interessantes Thema, mit dem wir uns gerade auseinandersetzen, weil es wirklich oft so ist, dass diese Häuser zum Beispiel saniert werden und dann als Boutique-Hotel angeboten werden mit ganz teuren Räumen und dann wechselt natürlich die Gesellschaft. Oder es werden Penthouse, ganz teure Penthouse mit Infinity-Pools, Schwimmbäder draufgebaut und dann kommt ein Penthouse, das letzte wurde für 170 Millionen Shekel verkauft, auf jeden Fall mehr als 30 Millionen Euro. Und auf jeden Fall versuchen wir mit Programme für die Gesellschaft im Center einen Diskurs zu machen, Baupolitik zu besprechen. Wir bringen jetzt auch zum Beispiel aus Deutschland Raumlabor. Das sind eine Gruppe von deutschen Architekten, die Stadtdiskussionen machen, auch zu sehr kritischen Themen, aber auch sehr zeitgenössischen Themen. Die bringen wir zu uns zur Eröffnung, damit wir mit den Bewohnern der Stadt Probleme der Zukunft besprechen können. Weil das ist gerade die Sache. Das Denkmal friert nicht ein, sondern es entwickelt sich in die Zukunft. Und wir wollen wirklich, dass diese lebendige weiße Stadt immer noch den Charakter auch von den Bewohnern behält. Weil wenn es dann nur eine reiche Stadt wird, haben wir natürlich dann das nicht erreicht, was wir von vornherein wollten. Also einfach partizipieren. Wir wollen, dass Bürger partizipieren und ihre Meinungen äußern und auch pflegen lernen, somit, dass es einfach auch von jedermann quasi als sein eigenes Erbe gesehen wird und nicht unbedingt dann gleich wieder weiterverkauft wird, um Geld davon zu verdienen.
Ihr Projekt, das ist das White City Center. Sie haben es schon gesagt, es passiert auch mit Hilfe deutscher Gelder, dass dort restauriert wird, die Häuser saniert werden. Es gibt verschiedene Projekte und in ganz Deutschland gibt es ein großes Jubiläumsgeschrei schon fast aufgrund der 100-jährigen Gründung des Bauhausjubiläums. Wie ist denn Ihr Blick darauf? Vielleicht auch ein kritischer oder einer, der anmerkt, da fehlt aber was.
Also die deutsche Regierung gibt uns Gelder für Programm, das ist für 10 Jahre und damit fördern wir Austausch von Wissen, ob es jetzt handwerkliches Wissen ist oder theoretisches, architektonisches Wissen oder zum Beispiel auch Kinderbegegnungen, Jugendaustausch und so weiter, da kümmern wir uns drum und ich glaube, das ist auch ein sehr schönes Projekt, weil mit der schwierigen Vergangenheit zwischen Deutschland und den Juden ist es eigentlich, oder Palästina nicht, oder Israel, ne, ist so ein Projekt, das eigentlich in die Zukunft schaut und mit einem gemeinsamen Erbe sich näher kennenlernt, ein sehr schönes Projekt, auch für die Zukunft. Aber ich finde das sehr spannend, dass auch so stark in Deutschland das Bauhaus gefeiert wird. Weil ich glaube, mit dem Bauhaus sagt Deutschland auch, wir wollen diesen sozialen Ansatz, den Hannes Meyer hatte, vielleicht in unsere Gesellschaft besser integrieren. Und wir wollen diese Sachlichkeit verstehen und Volksbedarf statt Luxusbedarf vielleicht auch in unsere politischen Wege einmischen. Und vor allem auch die Idee dieses Pluralismus, weil der Bauhaus ja von vornherein wollte eine bessere Welt gestalten nach dem Ersten Weltkrieg. Man wollte mit Design nicht nur gute Räume schaffen, in denen man gut wohnt, sondern auch das Bewusstsein der Leute für Gestaltung verbessern. Und ich glaube, also ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass Deutschland sich so um dieses Erbe des Bauhaus kümmert, weil es geht ja nicht wirklich weit mehr als der physische Manifest der Architektur, sondern es geht um dieses Ideal, das kreiert wurde durch das Bauhaus, der Wunsch, Avantgarde, Methoden zu haben für alltägliche Probleme und über die Box hinauszuschauen.